Stadtfilter.
Tja, ihr hört Radio Stadtfilter. Den Jingle hat man, glaube ich, nur halb gehört. Trotzdem wird es jetzt digital und es gibt Ärger. Wir haben den 25. Januar 2011, 7:30 und auf Radio Stadtfilter kommt das Digitalmagazin mit Kummerbox live.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Es gibt Ärger im Digitalmagazin, aber am Schluss hoffentlich auch ein Happy End, in dem wir euch nämlich helfen, den Knatsch, den ihr mit eurem Kompi habt, friedlich beizulegen, ohne dass ihr müsstet zur Axt greifen. Und wir befreien euch auch von der Idee, ein Gelübde für ein komplettes digitalfreies Leben, für digitale Abstinenz abzulegen, falls ihr die Idee solltet haben. Jedenfalls, es ist ja so, ihr habt uns ein Mail geschickt, wo ihr uns geschrieben habt, was nicht rundläuft in eurem technoiden Alltag und wir schauen, was man da könnte machen. Im Studio ist Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Und ich bin der Matthias Schüssler. Die E-Mail-Adresse von der Kummerbox und von dieser Sendung überhaupt ist digital als Stadtfilter. Und ihr könnt auch ins Studio anrufen, wenn ihr wollt und wenn es dringend ist. Die Telefonnummer wäre 052 203 31 00. Und via Twitter erreicht ihr uns mit dem Hashtag Stadtfilter. 052 203 31 00 wäre die Nummer. Und jetzt geht es ohne weitere Einführungen und Anleitungen geht's los. Und zwar mit der Frage vom Stammhörer Markus. Ich habe mir vor ein paar Jahren eine günstige Digitalkamera gekauft. Für den digitalen Gebrauch sind die Bilder absolut okay. Aber als ich die Bilder zum ersten Mal drucken ließ, war das die totale Enttäuschung. Fade und flach sind sie. Als ich kürzlich einmal Bilder für einen Beitrag in einem Gemeindeblättchen Bilder schicken, der ist, glaube ich, Bilder doppelt gewesen, aber ihr wisst, was er meint. Bat mich die Druckerei um Bilder in einer besseren Auflösung. Es sollten mindestens 300 ppi sein. Meine waren nur 150 ppi. Ppi ist so ein Wort, wo man den Plop-Filter am Mikrofon
gut. Genau, das ist eine gute Möglichkeit. Sag mal ppi.
Und dann merkt man, dass man keinen Pop-Filter hat da von dem Mikrofon. Also meine Frage an die Fotoprofis, brauche ich eine bessere Kamera für Bilder in guter Druckqualität? Kevin, du weißt das.
Ich hoffe doch, dass ich das weiss. Also ich muss ja auch schon sagen, dass ich mit dem Markus schon per E-Mail Kontakt gehabt habe, um das Problem zu lösen, weil grundsätzlich ist so eine Kamera mit dem Alter und... Das steht da gar nicht. Die Kamera hat irgendwie eine Auflösung von...
Vor ein paar Jahren. Ah, genau.
5 Millionen Pixel. Genau. Das habe ich neben dem Mail dann herausgefunden.
Du hast recherchiert.
Ja, natürlich.
Das würdigt mir an dieser Stelle.
Natürlich. Also es kommt natürlich auf die Auflösung von dieser Kamera effektiv drauf an. Eine uralte Kamera, die vielleicht 6-7-jährig ist, kann sicher nicht mit dieser Auflösung fotografieren, die heute Standard ist. Grundsätzlich sage ich, ein Ausdruck bis... mindestens A5 oder A4 sollte möglich sein, ohne irgendwelche Qualitätsverluste.
Meinst du, darf ich da die Hörer ein bisschen mit Mathematik belästigen?
Mach's. Ich habe an Markus ganz ein langes Mail gemacht, und ich das alles beschrieben habe und gedacht, das wäre extrem schwierig in einer Radiosendung.
Genau. Machen. Man neigt dazu, da zu Ausschweifungen bei diesem Thema. Also ich würde sagen, PPI oder DPI oder wie auch immer, die Zahl sagt eigentlich nichts, auch wenn man die am Bild zuordnen kann. Wichtig ist die absolute Zahl von Pixel, die du in der Breite und in der Höhe hast. Und die zeigt dir ja dein Explorer, dein Windows Explorer an und du kannst das herausfinden auch in dem Grafikprogramm und dort kannst du einfach so rechnen, dass du quasi für normale Auflösung 75 bis 150 dpi ist und wenn man da, das sagt ja eben nichts, aber man kann sich das so merken, so quasi 100 dpi, das wären 40 Pixel pro Zentimeter. Dpi, das hat so mit Inch zu tun und ist darum für uns extrem ungebräuchlich. Und bei uns kann man aber sagen, 40 Pixel pro Zentimeter ist so für den Tintenstrahldrucker in der Breite etwa das, was du müsstest haben. Und wenn du das in die Druckerei schickst, dann wäre gut so 120 Pixel pro Zentimeter. Also ein kleines, einfaches Rechenbeispiel. Also wenn du 15 cm breit willst, drucken auf deinem Tintenstrahldrucker und das in guter Qualität willst, dann musst du 120 Pixel, also 15 mal 120 Pixel, weil 15 cm 120 Pixel pro Zentimeter macht 1800 Pixel. Und wenn du das nicht ganz so gut willst, drucken, dann haben wir eben die 40 Pixel pro Zentimeter, 15 mal 40 sind 600. Kann man das nachvollziehen?
Ich weiss das nicht. Das hören wir dann per E-Mail, wenn es heisst, geht's bei euch?
Sind ihr nicht mehr ganz dicht? So etwas am Feierabend. Also mit anderen Worten, ich würde auch sagen, mit so einer 5 Megapixel Kamera kann man ja, A4 sicher und A3, da gehst du ja dann auch wiederum nicht so nahe an schauen, so. Oder?
Genau. Also das Problem von Markus, vermute ich mal, war die Einstellung der Kamera. Man kann ja in jeder Kamera, auch wenn ich die neueste Kamera habe, die 18 Millionen Pixel hat, kann ich einstellen, nimm mir Fotos nur mit 1,2 Millionen Pixel auf und qualitativ schlecht. Dann bringe ich zwar sehr viel, viel mehr auf mein Speicherkärtchen, habe aber einfach eben das Problem, dass dann qualitativ das ein bisschen sehr, sehr minder ist. Und ja, das ist wirklich die Einstellung, die man da muss kontrollieren. Ich vermute, dass es das ist. Ich habe nichts mehr gehört. Ja.
Genau. Könnte auch sein, dass er seine JPEG-Komprimierung, das ist nochmal so eine Einstellung, wo man kann beeinflussen, wie gross die Dateien werden. Da kann man sehr stark komprimieren und dann wird das aber je nachdem sich auch bei der Qualität ein bisschen negativ bemerkbar machen. Oder man kann da die beste Qualität nehmen oder man kann RAW nehmen, dann wird überhaupt nicht komprimiert. Dann hat man aber tendenziell riesen Klötze von Dateien, die man dann aber auch noch muss so speziell behandeln. Also da gibt es, ich glaube, bei alten Kameras gibt es die RAW-Einstellung vielleicht nicht, vielleicht aber nicht, ja. Trotzdem kann man da wahrscheinlich, wenn du die vielleicht einfach mal auf die Standard-Einstellungen zurückstellst, dann hast du wahrscheinlich da eine gute Ausgangslage. Sonst, was könnte noch falsch sein, wenn die Farben nicht so toll sind, kann man zum Beispiel ein falsches Farbprofil haben, man kann die falsch bearbeitet haben, man kann zum Beispiel seinen Bildschirm komplett schlecht eingestellt haben und wenn man dann Bildbearbeitung macht, dann wird es das nicht unbedingt besser, sondern eher schlechter, weil man die Farben dann nicht so sieht, wie sie eigentlich sollten sein, sondern eben wie sie den falsch eingestellten Bildschirm darstellt. Und was ich also auch schon hatte, das ist ein besonders ärgerlicher Fehler, ist, wenn du zum Beispiel einen Mac hast oder je nachdem ein Bildbearbeitungsprogramm brauchst, dann machen die zum Teil so Thumbnail Bildli, also die machen zum schnelleren Darstellung, nehmen die das Bild, rechnen das ganz klein ab auf zum Beispiel mit 40 Pixel Breite, wo man kann höchstens, Kevin weiss es noch, 1 cm breit ausdrücken.
Bei einer PPI-Wert von 100 genau. Ist 1 cm.
Genau. Also dann kann das sein, dass die dann eben auch in dem Ordner drin sind. Und wenn ihr die in eine Druckerei bringt oder zum Belichten bringt, dann kann das sein, dass die dann halt die Thumbnails, die Vorschaubildchen benutzt statt die richtigen Bilder. Das ist mir also auch schon passiert. Wirklich? Und dann wird es natürlich himmeltrauriges Resultat.
Okay.
Da muss man schauen. Die muss man möglichst einfach löschen vorher. Dann kann das nicht passieren. Ich glaube, sind wir bereit für eine nicht mathematische Frage, wo ganz in eine andere Richtung geht und eigentlich nicht einmal etwas mit Technik zu tun hat, wenn man so will. Nämlich die Frage von Raphael. Ich glaube, das geht eben sogar in den Bereich Lebensberatung. Meinst du, können wir das?
Lebensberatung und Selbstmanagement.
Genau. Er schreibt auf jeden Fall, ich vertrödle meine Zeit oft, viel zu oft, mit sinnlosen Videos auf YouTube. Ich brauche den Computer auch zum Arbeiten für die Schule. Gibt es eine Möglichkeit, gewisse Seiten als Selbstschutz zu sperren?
Also ich finde den Ansatz noch recht spannend, dass man irgendwann merkt, dass man einfach viel zu fest abgelenkt ist durch all die Medien, die tagtäglich auf uns einpratschen, wie YouTube und Facebook und E-Mail. Und
gut, vielleicht sagt ihm einfach sein Lehrer, du, Raphael, Du hast die 50 wieder nicht gemacht. Warum bist du wieder auf YouTube?
Meinst du, ist der Lehrer von Raphael, der da schreibt?
Nein, es ist zwar, es klingt zwar nicht so. Ich glaube, er hat wirklich das selber festgestellt.
Es gibt so verschiedene, das sind so Kindersicherungslösungen an und für sich. Wenn ich eine Kindersicherung einrichte, schützt dich natürlich, wenn du das selber einrichtest, nicht wirklich. Weil du kannst das ja umgehen. Aber es schützt dich so weit, dass wenn du dann auf YouTube gehst, dass dann einfach die Seite nicht kommt und du müsstest das Passwort eingeben oder du musst die Kindersicherung deaktivieren und so. Also, ja.
Genau. Das wäre auch so ein bisschen meine Überlegung. Also man könnte sich zum Offline-Schaffen zwingen. Also wenn du das Internet brauchst für so eine Schulaufgabe, dann du einfach am Anfang recherchieren, du alles zusammentragen und dann du dein Modem abschrauben. Also nimm das weg, du in Kasten rein, schliess den Kasten ab, gang in den Keller runter, tu den Schlüssel dort irgendwo verstecken und komm wieder rein. Und dann musst du nämlich schon, bevor du wieder das Internet kannst, zuerst wieder in den Keller runter und den Schlüssel holen und dann dein Modem wieder aus dem Kasten rausnehmen und wieder installieren. Also das ist einfach eine gewisse Hürde, die dich dann vielleicht so von diesen Impulsen jetzt einfach schnell auf das YouTube drauf zu gehen, vielleicht ein bisschen abhaltet. Und vielleicht, aber ich glaube grundsätzlich muss man das, es gibt ja auch andere Ablenkungen am Computer. Also wenn du das YouTube nicht hast, dann kannst du Solitär spielen oder dann kannst du in der Windows Registry rumguseln oder du kannst irgendetwas machen. Also ich glaube, es ist einfach, es geht da um deine Haltung, dass du sagst, zuerst arbeite ich voll wie ein Pickten und dann, wenn ich das brav gemacht habe, dann darf ich dafür eine halbe Stunde lang die blödsten, doofsten Videos anschauen, die es nur so gibt im Internet, oder?
Ich glaube, das ist ein bisschen eine Gewöhnungssache. Also wenn man wirklich, eben vielleicht mit so einer Lösung schafft, dass man die Seite einfach mal blockiert. Ich glaube, in vielen Fällen, wenn man nicht produktiv schafft, ist das mehr so, ich gehe noch schnell auf YouTube und dann sieht man nochmal einen Link und nochmal einen Link und dann ist man eine Viertelstunde irgendwie dort dran. Mhm. Und man muss wie so dem Impuls einfach mal überhaupt nur kurz auf die Seite zu gehen. Das muss man einfach so ein bisschen im Griff haben. Und ich glaube, das ist nicht so eine Sache, wenn man eben mal irgendwie wirklich darauf aufmerksam gemacht wird, wie viel Mal das ist. Also Aha. Ich sehe das oft bei Kollegen auf Facebook. Man geht auf Facebook und 2 Minuten später wieder und 3 Minuten später wieder. Einfach, ja, es kommt einfach so der Gedanke, ich muss noch schnell auf Facebook schauen und man überlegt sich gar nicht, wie viel Zeit das braucht. Also man muss...
Stimmt, ja. Oder man schaut ständig, ob es ein neues E-Mail gibt. Das ist so eine Selbstdisziplinierung und da musst du einfach, ich glaube, da führt kein Weg daran vorbei, sich da wirklich selber zu kontrollieren. Also du musst dir quasi selber im Rücken stehen und sagen, jetzt bist du schon wieder auf dem E-Mail drauf gewesen oder jetzt bleib einfach mal dran, jetzt bleib mal 2 Stunden voll dran. Und ich glaube, und wenn dann merkst, dass das du selber nicht schaffst, also dass du das jetzt allein einfach mit so Selbstdisziplinierung im stillen Kämmerli in deinem Büro vor deinem Computer nicht in den Griff überkommst, dann darfst du auch nicht irgendwie die Schade sein, um dir Hilfe zu holen. Es gibt da auch so Beratungsstellen, wo in so Fällen sich das anhören können und kompetenter Bescheid wissen, was jetzt da die beste Massnahme wäre, wie wir beide. Und da habe ich eine rausgesucht, da gibt es zum Beispiel offene-tuer-zh.ch. Das ist so eine Beratungsstelle, die wissen dort, wie man mit so etwas umgeht und die können auch die richtigen Tipps geben und ja.
Okay, gut, habe ich auch nicht gekannt, aber gut.
Gehen wir zu der Frage von Dominik und oder von der Dominik. Ich glaube, Dominik kann
beides sein.
Ist nicht Nein, definiert geschlechtlich. Nein. Also wir nehmen jetzt mal an, es sei das eine von beiden. Also, Nein, also wir wissen es einfach nicht. Aber wir kennen das Anliegen von der oder von Dominik und er schreibt, oder sie, jemand hat meine Mailbox geknackt und an alle meine Adressen im Adressbuch einen Bettelbrief verschickt mit meiner Unterschrift, Ausrufezeichen. Ich sei beraubt worden und brauche dringend 1200 Euro. Jetzt kann ich meine Mailbox nicht mehr öffnen und ich kann auch meinen Google-Account nicht löschen. Ich war persönlich bei Google, also offenbar ist das Google-Konto und dort war die Hilfe, Anführungszeichen, sie können das nur online erledigen. Also sie, er oder sie, der Dominik. Und jetzt fragt die Person, die fragestellende Person fragt, will er das, gell, wenn man es nicht weiß. Ja. Schreibt bitte, was ihr sind, dass ich da nicht so rumeiere, bitte. Also zuerst einmal, meine Frage ist gewesen, oder was mir da durch den Kopf gegangen ist, kann man da wirklich davon ausgehen, dass die Mailbox gehackt worden ist?
Das weiss ich nicht. Ich habe noch nie von so einem Fall gehört. Ich weiss es nicht.
Also es gibt Anzeichen, wo man nicht unbedingt so kann, als Beleg nehmen, dass Mailbox gehackt worden ist. Das ist nämlich, wenn jemand E-Mails in eurem Namen verschickt. Das heisst überhaupt nicht, weil das passiert im grossen Stil, dass Spammer einfach irgendwelche E-Mail-Adressen, die sie finden, benutzen. Oder wenn irgendjemand, einer von euren Kollegen, so ein Programmli, so einen Bot auf seinem Rechner hat, weil er halt sich nicht absichert. Und der dann eure E-Mail-Adresse auf dem infizierten Computer findet, dann wird die auch gebraucht für so Mails. Und man kann da irgendetwas nehmen, das wird nicht überprüft, nicht kontrolliert. Also das allein heisst nichts. Auch so Adressbücher sind extrem schnell quasi in falsche Hände rausgegangen. Man braucht nur einmal einen von euren Kollegen oder ihr selber halt aus Versehen ein Mail an alle, wo dann alle Adressen nicht in BCC, also Blind Carbon Copy, reinsteckt, sondern einfach CC, wo es jeder sieht, und schon sind die falschen Hände. Kann sogar auch mit eurer Unterschrift, ich nehme an, das ist eine Grafikdatei mit der Unterschrift, passieren. Das allein ist kein Anzeichen. Also das kann einfach, da muss man sich fast ein bisschen daran gewöhnen, dass das im Zeitalter von Spam auch Adressen absenden so missbraucht werden. Und gibt es eigentlich nur, wenn man das vermeiden will, oder wenn ihr wollt garantieren, euren Empfänger, dass das Mail wirklich von euch kommt, dann könnt ihr eure E-Mails digital signieren. Haben wir, glaube ich, auch schon in einer Sendung darüber geredet.
Ich glaube, das haben wir schon gehabt, ja, mal, wie das geht.
Genau. Schaut in unserem Archiv. Und sonst eben, kann das, wenn das nicht signiert ist, kann das von euch sein oder nicht. Und es gibt aber ein Anzeichen, das vielleicht doch darauf hinweisen würde, dass es gehackt worden ist, nämlich dass er nicht mehr in seine Mailbox reinkommt. Also, wenn jetzt da die Person namens Dominik zum Beispiel als Passwort das Wort Passwort hat, dann kommt jemand in die Mailbox rein. Oder es gibt auch ab und zu so Lücken, die dann gerade bei diesen Webmail tatsächlich erlauben, dass man die hackt, und dass jemand, nennt sich Identitätsdiebstahl, die Form. Also da behauptet jemand, er sei euch und braucht dann das Konto, und das kann tatsächlich passieren, und das ist dann ein bisschen beschissen.
Das ist ziemlich doof, ja. Und ich selber habe eben kein Google-Mail-Ding. Ich weiss nicht, oft ist es so, dass wenn man irgendeinen Dienst anmeldet, GMX oder Bluewin oder whatever, muss man irgendwie eine Sicherheitsfrage hinterlegen und Geburtsdatum. Und
genau, die Sicherheitsfragen sind, ist gerade letztens ein Fall gewesen, wo ich jetzt nicht mehr ganz präsent habe, von jemandem, der halt so eine Sicherheitsfrage gestellt hat, wo man dann mit ein bisschen googeln die Antwort herausgefunden hat. Und dann kann man natürlich, sogar wenn die Person dann ein sicheres Passwort hat, wenn dann die Sicherheitsfrage nicht so ist, dass man sie nicht könnte knacken, dann nützt das nicht. Und ja, also dort, ich glaube, das kommt tatsächlich vor, und ich leite das daraus ab, dass Google nämlich in die Hilfeseite tatsächlich diverse Anleitungen hat, was man in so Fällen machen kann. Und das ist es für mich ein Anzeichen, dass das vorkommt. Und dort würde ich sagen, dort stelle ich einfach die Links ein, wo ihr dann in unsere Shownotes, wo ihr das könnt nachschauen könnt, weil ich glaube, viel mehr könnt ihr von Google auch nicht erwarten, dass ihr das machen könnt, was dort drin steht. Und wenn euch das nicht passt, müsst ihr wahrscheinlich einen Anwalt nehmen, der das beweist und Anzeige erstattet. Ja. Und dann, ich nehme an, wenn dann ihr vor einen Richter geht, und dann wird Google auch reagieren. Aber wenn man so einfach als einer von 100 Millionen, oder ich weiß nicht, wie viele Gmail-Kunden es gibt, aber wenn man einen von, das passiert tagtäglich so oft, dann kann man von Google einfach keine Hilfe erwarten. Und darum kann man wirklich nur auf die Webseite drauf gehen und das machen. Mhm. Weil das mit dem Anwalt ist halt auch ein bisschen, ich würde sagen, informier sonst einfach all deine Kollegen, dass das Konto jetzt quasi versucht ist.
Sie sollen das Geld einfach überweisen.
Genau, das wäre die andere Lösung. Und dann, ja, und richtet ihr ein neues Konto ein und das wäre und sonst eben das andere wäre der Rechtsweg und der wird wahrscheinlich mühsam teuer. Und wenn das wirklich jemand ist, der in der Elfenbeinküste, wenn er auch noch geschrieben hat, ich habe das glaube ich nicht vorgelesen, aber das ist so seine Vermutung, dann kommt man nicht an den an.
Nein, das wirklich wird dann schwierig.
Und eben, da ist man vielleicht bei einem, nicht bei Google, sondern mit einem kleinen, feinen Provider da in der Schweiz, wo allenfalls halt etwas kostet, aber kann man dann in so einem Fall vielleicht mehr Support erwarten?
Kann man jemandem anrufen, mit jemandem reden?
Genau. Und das ist halt für mich schon auch immer noch ein Argument, wo dann in so einem Moment eher nicht für Gratislösung spricht, sondern für die, die ein paar Franken kostet im Jahr, aber wo ihr dann nicht so ganz auf euch gestellt sind.
Ein bisschen Hilfe haben.
Genau. Also. Ja. Und sonst, also eben, man kann jetzt da, glaube ich, das Kind ist im Brunnen gefallen. Das ist wie...
Das ist jetzt aber schön gesagt. Das finde ich jetzt noch cool.
Das ist nur eine schöne Formulierung dafür, dass wir eigentlich keine Lösung haben. Aber eben, vielleicht, als dass es nicht so weit kommt, eben wichtig ist ein gutes Passwort. Überlegt euch das gut. Nehmt nicht das Wort Passwort als Passwort.
Hast du die Liste gesehen mit den meistbenutzten Passwörtern?
Genau.
Also, es ist nicht Passwort. Nein, es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube es, ja.
Also, nehmt eins mit ein paar Sonderzeichen, mit Zahlen drin. Eins, nicht ein Wort, das in einem Wörterbuch drin steht. Geht sicher damit um. Google hat da eigentlich recht gute Anleitungen, wenn ihr das machen könnt. Und Google empfiehlt auch, wenn ihr das einrichtet, Mobilfunknummern zu hinterlegen. Weil dann könnt ihr euer Konto via SMS wiederherstellen. Und das ist wahrscheinlich einigermaßen sicher, weil das SMS hat einen Absender. Den kann man zwar auch fälschen, aber so, ich würde sagen, das ist eine gewisse Hürde da, wo dann der in der Elfenbeinküste, der das macht, vielleicht nicht anbringt. Außer wenn dann irgendein Geheimdienst auf den Fersen ist, dann nützt das auch nichts. Aber jetzt sagen wir für den Otto normal Google User. Wir gehen
schon wieder viel zu weit.
Genau, wir müssen es ja nicht übertreiben. Also ich würde sagen, machen wir auch nochmal den Link auf die Webseite, dann, wo ihr könnt nachlesen, wenn ihr euer Google-Konto vorab absichert und dann passiert euch das hoffentlich nicht. Und jetzt noch ein bisschen, vermute ich, habe ich die Hoffnung, ein bisschen eine einfachere Frage von Moritz. Wenigstens der Name ist einfach. Also das ist ein männlicher Fragesteller. Und er hat gesagt, als ich gestern Nacht nach Hause kam, lief noch die Festplatte meines MacBook. Ich hatte eigentlich im Feld Energiesparen eingestellt, dass ich bei Netzbetrieb, nein, meint er wahrscheinlich, und Batteriebetrieb, also sowohl als auch der Ruhezustand für Computer nach 20 Minuten eintritt. Der Satz hat auch nicht gestimmt, aber wir wissen, was er meint, oder? Ruhezustand und trotzdem ist der Computer nicht ruhig.
Ich weiss nicht, was das ist. Wenn ich mein, ich habe es getestet, wenn ich meinen Mac einstelle und sage, gehe nach 20 Minuten in Ruhezustand, dann macht er das. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es eben zwei Register gibt, Batterie und Netzteil.
Mhm. Kann man separat einstellen.
Genau. Was kann sein, ist, wenn irgendein Programm im Hintergrund mechert.
Genau.
Zum Beispiel Video, Film rendern oder so. Die blockiert die Funktion, dass der Film wirklich auch fertig rendern oder so. Aber ich weiss nicht, was es sonst da für Programme gibt, die das könnte blockieren.
Es gibt wahnsinnig viel. Also Mac noch ein bisschen weniger weder unter Windows, wo das auch häufig ein Problem ist. Also es kann irgendein Systemoptimierungsprogramm, irgendwelche Updates, irgendwelche Geschichten und Sachen. Da, also bei Windows läuft ja ständig irgendetwas und bei Mac ist das je nach... Also das finde ich schwierig. Es gibt das Programm Aktivitätsanzeige, wo ihr könnt, das könnt ihr einfach oben bei dem oben rechts bei dem Fragezeichen könnt ihr Aktivitätsanzeige eingeben und dann kommt das Programm und das zeigt euch ein bisschen, was macht. Müsst ihr vielleicht je nachdem noch ein bisschen googlen, dass ihr herausfindet, was dann hinter diesen komischen Dateinamen steckt für Programme oder für Systemdienste oder so. Aber dort findet ihr vielleicht raus, was da gerade so läuft, wenn ihr den Mac so 20 Minuten in Ruhe gelassen habt und dann trotzdem da irgendwie heissen und Highlife herrscht auf der Festplatte. Also so könnt ihr ein bisschen etwas herausfinden. Aber grundsätzlich würde ich sagen, der Energiesparmodus, der heisst, dass es der Mac mal probiert oder Windows, aber dass es nicht unbedingt schafft. Also das ist keine Garantie, dass der wirklich dann aufhört, da rumrödeln. Und wenn ihr wollt, dass er rumrödelt, dann versetzt ihr dann einfach in Ruhezustand, fahren dann runter. Und es gibt ja beim Mac auch die schöne Möglichkeit, den per Zeit gesteuert runterzufahren. Also in den Systemeinstellungen bei dem Energiesparen gibt es rechts unten Zeitplan und da gibt es Ruhezustand aktivieren oder ausschalten. Da könnt ihr eine Zeit, ein Datum angeben und ihr könnt euren Mac, wenn ihr wollt, auch aufstarten zu einer bestimmten Zeit.
Super.
Ich sehe jetzt dann zwar schon die Fragen, die die Leute wieder fragen. Mein Mac ist einfach so gestartet. Warum?
Genau, warum?
Erklärt uns das. Und dann sagen, habt ihr allenfalls den Tipp auf diese Frage ausprobiert? Und ja, jetzt haben wir noch ganz eine kurze Frage. Es ist schon 4 vor, wir müssten eigentlich aufhören, aber ich... erlauben mir mal, uns überzuziehen heute wieder mal. Jetzt sind wir immer so brav gewesen, in der letzten Zeit. Immer pünktlich aufgehört. Jetzt drum an die Frage von Rudolf. Mit Wise Registry Cleaner beseitige ich täglich Überflüssiges aus der Registry. Das Programm meldet mir stets, 5 Dateien könnten nicht gelöscht werden. Sie haben alle den Namensanfang CLSID. Was lässt sich tun? Was würdest du da tun?
Ich kenne das Programm, wie heisst das? Wise Registry Cleaner kenne ich nicht wirklich. Mhm. Oft bei diesen Programmen, die irgendetwas cleanen, ist es so, dass die Sachen löschen, die das System teilweise halt noch möchte, beziehungsweise gerade aktiv braucht. Es kann natürlich immer sein, dass das irgendetwas ist, das wirklich grad, ja, aktuell in Gebrauch ist und so nicht kann gelöscht werden. Was ist dein Tipp?
Mein Tipp ist, nichts machen. Und mein Tipp geht noch weiter. Mein Tipp ist, ganz sicher nicht tagtäglich mit so einem Registry Cleaner an dieser Registry rumfummeln. Also das ist, Entschuldigung Rudolf, wenn ich jetzt das ein bisschen direkt sage, das ist eine hanebüchene Zeitverschwendung. Das bringt es einfach nicht. Also ich weiss natürlich, es gibt eine Milliarde von so Programmen, wo diesen armen Windows-Usern nahelegen, ständig eurem System rumzufetteln und zu optimieren und zu verbessern. Und alle behaupten das Blaue vom Himmel oben, aber die Tatsache ist, glaube ich, die bringen nichts oder nur marginal etwas und garantiert bringen es nicht so viel, dass sich der Zeitaufwand rechtfertigen würde. Also lass einfach bleiben, mach etwas Gescheiteres. Die Registry ist eh ein Moloch, eine Fehlkonstruktion. Auch wenn sie du sogar könntest optimieren, 3 Sekunden später, nachdem dein Windows wieder irgendetwas gemacht hat, ist sie eh wieder voll mit irgendwelchen unsinnigen Einträgen. Also bringt es nicht, mach etwas Gescheiteres mit deiner Zeit.
Das war jetzt aber eine positive und motivierende Schlussantwort gewesen, Matthias.
Habe ich nicht das Happy End versprochen für diese Sendung? Also der Ärger ist durch, das Happy End ist da. Und für uns beide der Feierabend. Also wir machen Schluss mit dem Digitalmagazin. Die nächste Sendung Kummerbox live gehört ihr schon am 22. Februar. Fragen schicken dir für diese Sendung auf digital@stadtfilter.ch. Könnt ihr auch brauchen für Lob, Rückmeldungen, Tadel, Themenwünsche, digital@stadtfilter.ch. Und nächste Woche gibt es wieder so eine Sendung, digitaler Hochwinter, nein, Tiefwinter, wie sagt man das?
Vorfrühling.
Ah, Vorfrühling finde ich gut. Also, nächste Woche digitaler Vorfrühling mit Themen zu,
allem Möglichen.
Allem Möglichen, alles, was ihr wollt hören oder wahrscheinlich auch nicht. Also, wir beide haben jetzt noch eine kleine Aufgabe, nämlich euch bis zum nächsten Dienstag eine gute Woche zu wünschen. Am Mikrofon war der Matthias Schüssler
und der Kevin Richsteiner.
Tschüss miteinander.
Schönen Abend.
Macht's gut.